Ja, wie ihr festgestellt habt, machen wir heute weiter mit dem Römerbrief. Ich lese uns mal vom Textzusammenhang noch einmal die Verse davor vor, aus Römer 3. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und haben und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und auf den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Und jetzt kommt der Text, über den ich spreche. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allemal Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Es gibt ja Ereignisse, die geraten in Vergessenheit. Auch wenn sie es durchaus wert wären, dass man sich ständig an diese Ereignisse erinnert. Aber es gibt auch Ereignisse, die überdauern Jahre, Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte. Und manche prägen das Bild dieser Welt und der Menschen bis auf den heutigen Tag. Und ich denke an so ein Ereignis, das vor fast 509 Jahren stattgefunden hat. Nee, damals hat dieser junge Augustinermönch Martin Luther am 31. Oktober seine Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt. Er wollte damit keine Spaltung der Kirche herbeiführen, sondern es war damals so üblich, einen Diskussions- und Reformprozess anstoßen. Dass es dann ganz anders gekommen ist, lag nicht in seiner ursprünglichen Absicht. Er hat sich lange, lange gegen eine Trennung gewehrt. Seine Thesen sind aus einem persönlichen Prozess durchaus auch einem Leidensprozess entstanden, in dem es bei Luther um die Frage nach dem gnädigen Gott ging. Er litt an seiner Unzulänglichkeit und wusste keinen Weg, wie er seiner eigenen Sündhaftigkeit begegnen konnte. Die Verse, die ich eben vorgelesen habe, geben uns ja so ein kleines Bild. Denn wenn es darum ging, vor Gott durch die eigene Lebensleistung, durch die eigene Lebensführung gerecht zu werden, also kann man sagen, der Mann, der hat jede Menge versucht. Was der alles gemacht hat, dass die Leute sogar Angst hatten, er will sich umbringen. Ja, er ist nach Rom gepilgert, die komischen Treppenstufen da hochgekrochen auf die Knie, hat sich blutig geschunden. Er hat vieles erkannt, vieles versucht und das Resultat, er war auf verlorenem Posten. Es gab keine Möglichkeit, vor dem gerechten Gott Gnade zu finden und in seinem Gericht zu bestehen. So, und mit diesem Gedanken stand dieser Luther nicht allein da, sondern spiegelte das Erlebnis vieler seiner Zeitgenossen. Und auch die damalige Kirche versuchte darauf zu reagieren. Es musste doch eine Möglichkeit geben, den Gläubigen schon zu Lebenszeiten so eine Art Seelenfrieden zu verschaffen. Denn was sollte man mit einer Kirche, die einem keinen Ausweg aus der Verdammnis anbieten konnte? Heute könnte man sagen, was soll ich heute mit einer Kirche, die die Verdammnis ausklammert? Ja, und so wurde damals die Idee des Ablasshandels geboren. Gewiss nicht nur aus theologischen und geistlichen Gründen. Da standen auch ganz handfeste finanzielle Interessen dahinter. Aber all das, was damals angeboten wurde, konnte diesen Mönch nicht zufriedenstellen. Der Durchbruch geschah an ganz anderer Stelle. In Studien über den Römerbrief erkannte Luther, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Römer 1,17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ja, Gerechtigkeit. Das ist ja auch Thema in unseren Tagen. Die Fragen, die dabei auftauchen, sind, was hat es denn mit der Gerechtigkeit auf sich? Was ist eigentlich gerecht? Ja, und wie sieht das aus mit Gottes Gerechtigkeit? Ja, und schließlich geht es ja auch um die Frage, wie erlange ich Gottes Gerechtigkeit? Der erste Gedanke, was heißt eigentlich gerecht? Da habe ich eine uralte Geschichte. Wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin, also heute auch noch, nicht nur damals vor 40 Jahren, liebe ich freie Straßen. Und es gibt nichts Ärgerliches für mich, wenn ich hinter einem langsam fahrenden Auto herjuppeln muss. Ja, und wenn auf der Autobahn auf Mittelstreifen bei Dreispuriger einer auf Mittelstreifen mit 80 fährt. An einem Sonntagnachmittag vor vielen Jahren war es wieder mal so. Ich wohnte damals in Bochum. Damals gab es noch keinen U-Bahn-Tunnel und die vielen Ampeln. Auf der Fahrt in die Bochumer Innenstadt ist die B226 bis heute noch vierspurig. Und vor mir zuckelte so ein Typ mit 45 dahin. Ich setzte zum Überholen an und der andere Fahrer zuckte zusammen, wachte auf und gab Gas. Und als beide Fahrzeuge fast auf gleicher Höhe waren, zum Wurmberg geblitzt. Ja, und damals war das noch so üblich, dass ein paar hundert Meter weiter dann der Polizeiwagen stand, da kam einer mit der Kelle und winkte uns raus. Ja, wir mussten beide Führerschein, Kraftfahrzeugbrief, Schein abgeben. Nach einer Weile kam der Polizist zurück, gab mir meine Papiere wieder und ließ mich weiterfahren. Was war geschehen? Ja, die Radarfalle war so aufgebaut gewesen, dass nur die rechte Spur fotografiert wurde. Und somit war mein Auto nicht auf dem Bild. Und es fehlte der Beweis, dass auch ich zu schnell gefahren war. Ja, Leute, war das gerecht? War das gerecht? Was wäre denn gerecht gewesen? Beide wieder waren fahren zu lassen? Diese Geschichte zeigt mir, dass unsere Vorstellung von Gerechtigkeit sehr stark von Eigennutzen geprägt ist. Gerecht empfinden wir vielfach all das, was mir dient und nützt. Ne? Und wenn ich weniger habe als ein anderer, dann empfinde ich es als gerecht, wenn auch ich mehr bekomme. Ne? Und hier kommen wir dann schnell in den Bereich von Gleichmacherei, und das ist nicht Gerechtigkeit. Ne? Unsere Vorstellungen zum Thema Gerechtigkeit sind ja geprägt von einer absoluten Gerechtigkeit. Es muss doch möglich sein, für alle Menschen auf dieser Welt gerechte Verhältnisse herzustellen. Und ich sage euch ja nichts Neues, wenn ich darauf hinweise, dass wir von diesem Ziel trotz aller Reden meilenweit entfernt sind. Ne, in vielen kommt mir die Menschheit in ihrem Streben nach Gerechtigkeit so vor, als schütte sie ein Loch zu, in dem es ein anderes aufmacht. Man schafft an einer Stelle Recht und an anderer Stelle tut sich in diesem Zusammenhang eine neue Ungerechtigkeit auf. Ja, eine absolute Gerechtigkeit gibt's nicht. Im Grund orientieren sich unsere Gerechtigkeitsvorstellungen immer an Verhältnismäßigkeiten. Und selbst an den Orten, die eigentlich für die absolute Gerechtigkeit vorgesehen sind, den Gerichten, gibt es diese nicht. Zumindest nicht zu 100%. Haben wir in den vergangenen Tagen, denke ich mal, erlebt. Ich gebe zu bedenken, dass Gerechtigkeit in dieser Welt nicht vorgesehen ist. Nur in Sonntagsreden oder im Wahlkampf. Man kann sich nachher nicht mehr daran erinnern, was man vorher gesagt hat. Zunächst einmal gilt immer das Recht des Stärkeren. Aber trotzdem oder gerade deswegen gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir uns um Gerechtigkeit mühen. Und dieses Bemühen zeichnet uns aus und ehrt uns, aber gelingen tut uns das, wenn überhaupt, nur begrenzt. Ne? Und sowohl im religiösen als auch im christlichen Bereich spielt ja Gerechtigkeit eine Rolle. Hier und hier stellt sich die Frage, wie muss ich mich verhalten, um vor Gott recht zu sein? Was erwartet Gott von mir und was muss ich tun, um diese Erwartung zu erfüllen? Und hier sind wir wieder ganz nah bei diesem Luther. Der hat nämlich die gleichen Probleme gehabt. Und wie jener junge Mönch machen wir auch die Erfahrung, dass es uns nicht gelingt. Jedenfalls nicht auf Dauer. Irgendwann ist der Ofen aus. Ne, wir fallen immer wieder in die Verhaltensmuster unseres alten Menschen, der böse ist, von Jugend auf zurück. So, und der zweite, Gottesgerechtigkeit. Und jetzt habe ich mal eine steile Ansage. Gott ist nicht gerecht, Gott macht gerecht. Diese Aussage entspricht doch der Wahrheit gemessen an unseren menschlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit. Oder habt ihr euch noch nie daran gestoßen, wenn ihr das Gleichnis von dem Arbeitern im Weinberg gerade gehört habt? Ja, es geht und geht, ist das gerecht, ne? Die malochen den ganzen Tag. Und dann kriegen sie da ihre Silbermünze und die Schlawiners, die sahen dann ab. Also Leute, ne, wo kommen wir denn da hin? Ja, das widerspricht doch vollkommen unseren Vorstellungen und Übereinkommen nach gerechter Entlohnung. Stell dir mal vor, das wird in der Firma so laufen. Was dann los wäre? Ne, da käme die Gewerbeaufsicht und würde die Firma dicht machen. Der Weinbergbesitzer muss doch jedem geben, was er nach unserer Auffassung verdient hat, oder? Ne, und in dieser Forderung spiegelt sich ja unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Aber was hat denn jeder verdient? woran machen wir das denn fest? Und was ist mit denen, die sich nichts verdienen können, weil sie gar nicht in der Lage dazu sind? Und was wäre, wenn Gott uns tatsächlich das geben würde, was wir verdient hätten? Ja, und Luther hat bei dieser Frage erkannt, alles aus. Alles aus. Aber genau das ist ja der Weg, den Gott für uns bereithält. Ich bin ja froh, dass Gottes Gerechtigkeit anders aussieht als unsere menschliche. In seiner Gerechtigkeit gibt Gott uns nicht das, was wir verdient hätten, sondern er beschenkt uns. Die Sünder, bei denen nichts Gutes ist, aus freien Stücken, weil alles bezahlt ist. Gott hat alles bezahlt. Er schenkt uns seine Gnade. Ja, wenn wir von Gottes Gerechtigkeit reden, dann geht es um das Gerechtwerden. Nicht darum, dass ich mich durch irgendwelches gerechtes Handeln recht mache, sondern Gott bringt mich zu Recht. In der Bergpredigt Jesu finden sich zentrale Aussagen dazu. In Matthäus 5, Vers 6 stellt Jesus fest, dass wir Menschen einen Hunger nach Gerechtigkeit haben und uns wünschen, dass dieser gestillt wird. Und unser Herr Jesus Christus sagt zu uns, dass dieser Hunger gestillt werden kann. In Matthäus 5, 20 macht Jesus deutlich, dass Gottes Gerechtigkeit eben von einer anderen Qualität ist als das, was bis dahin als gerecht angesehen wurde. Und was sich in diesen und anderen Aussagen Jesu andeutet, wird später insbesondere von Paulus deutlich formuliert und wird gerade im Römerbrief und den Versen unseres heutigen Predigtextes aufgegriffen. Gottes Gerechtigkeit ist an Jesus Christus gebunden. Es gibt keine Gerechtigkeit bei Gott ohne Jesus Christus. Er hat das so festgelegt und sich zu diesem Weg entschieden, so wie das im Lied »Nun freut euch, liebe Christgemein« in Vers 4. »Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an sein Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir das Vaterherz, es war bei ihm für wahr kein Scherz. Er ließ sein Besten kosten.« An dieser Stelle möchte ich noch einen Gedanken aufgreifen. Wir können nicht von der Gerechtigkeit sprechen und dabei das Thema Werke übergehen. Ich streite nicht ab, dass an einigen Stellen des Neuen Testaments auch davon geredet wird, dass Nachfolger Jesu Werke tun sollen. Das Problem dabei ist das Verständnis von Werken. In unserer Vorstellung sind Werke immer etwas, was wir aktiv angehen. Wir produzieren und die Werke entsprechen unserem Tun. Wir machen etwas und damit verbunden ist der Leistungsgedanke. Ich habe eine Leistung erbracht und die muss jetzt von Gott honoriert werden. Schau mal, was für ein toller Christ ich bin. Aber die Werke im biblischen Sinn, nach Epheser 2, Vers 10, haben weniger mit Leistung als vielmehr mit Frucht zu tun. Der Unterschied Werk zu Frucht liegt darin, dass die Frucht zum Wesen dessen gehört, der sie hervorbringt. Es gehört zum Wesen eines Apfelbaums, dass an ihm Äpfel wachsen. Und wir würden ja nie auf die Idee kommen, da Birnen suchen. Sondern für uns ist das ganz selbstverständlich Äpfel. die man im Herbst ernten kann, und die macht er nicht, sondern die wachsen einfach. Nehmt Markus 4, 26, 29. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht Tag und Nacht, und der Samen keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die erste Ernte ist da. Was hat er gemacht? Was hat, sagt unser Text? Er schläft und steht auf. Und alles? Text. Nee, und zu Wesen eines Christen gehören gerechte Werke nicht damit, dass ich vor Gott gerecht werde, sondern weil ich es bin, weil Gott mich durch Jesus gerecht gemacht hat. Ich werde im Rahmen der Predigtreihe noch ausführlicher darüber sprechen. Ja, der dritte ist, wie erlange ich denn überhaupt Gottes Gerechtigkeit? Paulus nennt in diesen Versen den Glauben als den Weg, über den wir Gottes Gerechtigkeit empfangen. Ja, und dann, dabei meint Glaube etwas ganz anderes, als in unserem heutigen Sprachgebrauch wir uns mit diesem Begriff ausdrücken. Nee, ich glaube, übermorgen gibt's Regen. Also ich weiß das nicht genau, ne, aber könnte sein, vielleicht auch nicht. Oder etwas für wahr halten. Ja, da ist man schon ein Stück weiter mit dem Glauben. Glauben im biblischen Sinn meint Vertrauen. Ich wage etwas, ich gehe ein Risiko ein und daraus erwächst die Treue und der Gehorsam. Nee, Hebräer 11, 1, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Nee, wenn ich im biblischen Sinn Glauben definiere, ich verlasse und vertraue darauf, dass die Botschaft, die mir die in der Bibel und hier insbesondere im Neuen Testament übermittelt wird und die damit verbundenen Zusagen, dass sich diese so erfüllen werden. Und dabei kommt es darauf an, dass ich auch dann noch an diesen Zusagen festhalte und darauf vertraue, dass Gott seine Verheißung eines Tages auch sichtbar erfüllen und wahr machen wird. Auch wenn die jetzigen Zeichen und Umstände eine völlig andere Sprache sprechen. Wir müssen immer bedenken, ich sag mal anders. Heute läuft ja so, dass der Slogan, die Bibel ist nicht zeitgemäß. Also wir müssen da was Neues denken. Ja, und dann werden die tollsten Sachen formuliert. Die Bibel ist ja nicht zeitgemäß. Also ich stimme dem Satz, die Bibel ist nicht zeitgemäß, hundertprozentig zu. Und sag euch, die Bibel war noch nie zeitgemäß, sondern immer geistgemäß. Ja, schau mal, wenn du mal die Bibel durchlässt, an wie vielen Stellen schon im Alten Testament die Leute sagen, ey, das ist doch gar nicht mehr zeitgemäß, wir machen da was anderes, was der erzählt da, also da kann er sie doch schenken. Nein, die Bibel war noch nie zeitgemäß, aber ist immer geistgemäß. Wir können uns vor Gott keine Gerechtigkeit verdienen oder erwerben. Wer uns so etwas sagt, der will uns auf einen Irrweg führen. Gottes Gerechtigkeit können wir uns nicht verdienen, sondern sie wird geschenkt. Ja, manche Leute sagen ja, hör mal, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Aber dass wir vor Gott gerecht werden können, hat Gott eine Menge gekostet. Dafür hat Gott seinen Sohn geopfert. Für uns, für dich und für mich. Und es kostet auch uns die Aufgabe unseres Lebens. Matthäus 16, 24. Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Kann mal ganz unter uns. Haben wir das schon mal probiert? Ja, die vertrauensvolle Hingabe in Gottes Hand. Herr, mein Leben gehört dir. Und egal, was du machst, ist richtig, weil du mich zum Ziel bringen willst. Wenn ich mich auf Jesus einlasse, wenn ich ihm nachfolge, dann bleiben Auswirkungen und Veränderungen in meinem Leben nicht aus. Dann bringe ich Frucht. Und zwar, ich behaupte mal, ganz automatisch, und an der Frucht werde ich erkannt. Matthäus 7, 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Was ist Gerechtigkeit? Oder was ist gerecht? Eine wichtige Frage. Ja, auch wenn wir sie meist nur unzureichend beantworten können und viele schuldig bleiben. Aber auch wenn dies so ist, sollten wir an dieser Frage dranbleiben. Es ist oberstes Gebot der Menschheit, hier nicht nachzulassen, trotz aller Kritik. Ja, was die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, anbetrifft, da gilt nur eins. Sie will und kann nur im von Gott geschenkten Glauben an Jesus Christus empfangen werden. Das sagt Paulus in Vers 28 sehr deutlich. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne des Gesetzes Werke. Und damit wehrt er jeden Versuch einer Werkgerechtigkeit oder Selbstgerechtigkeit. Gott hat in seiner Souveränität genau diesen Weg festgelegt. Es ist allein an uns, ihm zu vertrauen und uns auf diesen Weg einzulassen. Amen.